Wolf Podcasts.
Auf Uferfiltrat, ja sogar auf direkte Wasserentnahme aus der Oberflächengewässern, wobei das Wasser industriell aufbereitet werden muss, angewiesen sind. In Tirol wird zwar, so habe ich mir sagen lassen, der Trinkwasserbedarf überwiegend aus Quellwasser gedeckt. Das kann man auch schmecken, meine Damen und Herren. Aber auch hier gibt es genügend Probleme, dass dieses Wasser mengenmäßig ausreicht und ganz und dass es in seiner Qualität unseren Ansprüchen genügt. Auch hier, ja gerade bei uns, wird Trinkwasser vergeudet und es muss dagegen angekämpft werden. Auch bei uns muss man sich Gedanken über weitere Trinkwasserreserven und über den Schutz dieser Reserven machen. Die Frage nach der Trinkwasserqualität ist also ein aktuelles Thema. Es passt gut in unsere Veranstaltungsreihe und ich freue mich, dass wir dieses Thema heute in einem wirklich interdisziplinären Gespräch erörtern können. Ich darf hier außer dem Hauptreferenten, Herrn Dozent Dr. Klaus Staniek, der viel von dem, was wir uns heute sagen bzw. zur Diskussion stellen will, in einem Film eingearbeitet hat, mehrere Trinkwasserspezialisten aus verschiedenen Fakultäten begrüßen, die nach dem Film am Podium Platz nehmen und aus ihrem Erfahrungsbereich zur Diskussion beitragen werden. Ich begrüße zuerst Frau Oberregierungsrat Dr. Helga Lorenz vom Institut für Hygiene. Die als Leiterin der medizinischen Fakultät, die als Leiterin des Trinkwasserlabors bei Herrn Professor Dierich so ziemlich alle Trinkwässer Tirols hinsichtlich ihrer chemischen, hygienisch-bakteriologischen Eigenheiten geprüft und beziehungsweise im Auftrag der verschiedenen Behörden oder privaten Interessenten laufend überwacht. Weiters begrüße ich, möchte ich sagen, dass wir mit Herrn Universitätsprofessor Diplom-Ingenieur Dr. Kurt Ingele haben wir außerdem den Vorstand des Institutes für Siedlungswasserbau und Umwelttechnik der Fakultät für Bauingenieure und Architektur unserer Universität hier, der sich in Forschung und Lehre mit Trinkwasser und Grundwasser befasst. Schließlich begrüße ich Herrn Oberrat Diplom-Ingenieur Zeitbeck vom Kulturbauamt, der Tiroler Landesregierung, der über die Verfügbarkeit von Trinkwasser in Tirol, über die Organisationsformen und technischen Details kommunaler und regionaler Trinkwasserversorgungsanlagen, über Tarife, Zukunftsprognosen und was sonst mit der Praxis des Trinkwasserbereitstellung zusammenhängt, Bescheid weiß. Ganz besonders freut es mich, Herrn Diplom-Ingenieur Gerhard Hastaber begrüßen zu können, der bis vor kurzem Direktor der... Ist Herr Hastaber unter uns? Der bis vor kurzem Direktor des Wasserwerkes der Stadt Innsbruck, jetzt in Pension und daher also mit Innsbruck in ganz besonderer Weise vertraut ist. Schließlich möchte ich darauf hinweisen, dass sollten es sich um Fragen der Gewässerökologie handeln, die wir vielleicht auch anzuschneiden haben, so sind wir besonders glücklich, dass wir meinen Kollegen, Herrn Universitätsprofessor Dr. Roland Pechlaner, ich weiß nicht, wo er jetzt ist, da ist er, der Leiter der Abteilung für Limnologie des Institutes für Zoologie unserer Universität hier haben und der hier Auskunft geben kann. Professor Pechlaner hat sich sehr um das Zustandekommen dieser Filmvorführung und Podiumsdiskussion eingesetzt, meine Damen und Herren. Er hat mir gegenüber aber auch sehr betont, dass er erst durch Frau Dr. Fessler sowie Frau Dozent Hosp, ich weiß nicht, ob sie hier ist, ist nicht hier, vom Max-Planck-Institut für Verhaltensforschung in Seewiesen auf den Film aufmerksam gemacht, beziehungsweise diesen Film.
Und es ist bei uns heute also beispielsweise in einer kleinen Gemeinde undenkbar, dass die beispielsweise nur Wasserzähler einführen in der Gemeinde, weil die Leute sagen, ja, wir haben früher immer das Wasser gratis gehabt, wir müssen es also in Zukunft auch gratis haben. Das wäre sozusagen eine Einschränkung der persönlichen Freiheit fast.
Darf ich das einschränken, Ihre persönliche Freiheit? Ja. Entschuldigen Sie, es war nämlich eine Frage hier aus dem Auditorium und die möchte ich nicht ganz untergehen lassen.
Wasser bei. Ich möchte zum Wasserpreisbereich noch eines ergänzen, weil das so im Raum stehen geblieben ist, dass bei uns nicht auf den Wasserpreis eingewirkt wird. Man hat, ich glaube, der Kollege Hasterfall könnte da mehr dazu sagen, man hatte früher einen Kubikmeterpreis im Influg von 2 Schilling, der ist jetzt in der Zwischenzeit schon auf 6-7 Schilling gehoben. Die Tauschwassermenge, also pro Auslauf und Hahn, die war früher bei 160 Kubikmeter und ist jetzt, glaube ich, auch unten auf 70 Kubikmeter oder ist noch 90 pro Auslauf und Jahr. Das heißt also, man hat in Innsbruck einen Wasservertrag gehabt pro Kopf, Industrie, die gerade angeschlossen von 440 Liter pro Einwohner und musste irgendetwas unternehmen und hat das von der Preisseite her angegangen. Hat die Tauschwassermenge wesentlich reduziert, ist mit den Preisen aufgegangen und über die Wasserzählung gekommen und den Überwasserpreis besser zu schützen. Die Industrie hat also auch ihre eigenen Tarife und die muss also, wenn sie Überwasser hat, auch natürlich ihr Überwasser bezahlen. Das gilt auch zum Beispiel für ganz große Verbraucher. Wir haben also hier Verbraucher, der größte Verbraucher ist also die Klinik in Innsbruck. Und dann sind es also Häuser gewesen, wie Holiday Inn, auch aus Tirol und ähnliche, die also ihre Klimaanlagen zuerst betrieben hatten mit städtischem Wasser, weil es so billig war. Und das hat sich in der Zwischenzeit herausgestellt, dass also das nicht ging. Wir sind auf eine eigene Kühlwasserversorgung übergegangen, um eben den Wasserverbrauch praktisch zu reduzieren.
Darf ich im Podium ersuchen, dass man hier Stellung bezieht zu der Frage, einerseits die deutsche Situation mit der privaten Wirtschaftshand, hier bei uns die kommunale Wirtschaftshand und hier die Zahlen. Wie würde sich eine private Wirtschaftshand in einer solchen Situation auswirken? Negativ, positiv? Bitte.
Ja, in Österreich werden die Wasserversorgungsanlagen, wenn also neue Investitionen erforderlich sind, vom Wasserwirtschaftsfonds gefördert und entsprechend finanziell unterstützt. Der Wasserwirtschaftsfonds verlangt, dass die Kommunen kostendeckend arbeiten. Das ist also eine zwingende Vorschrift. Und die besagt, wenn also eine Kommune eine Wasserversorgung betreibt, dass sie die tatsächlichen Kosten, die durch die Wassergewinnung, Verteilung entstehen, dass die abgedeckt werden. Es bleibt natürlich, und das ist vielleicht hier angesprochen worden, ich habe was anderes gemeint jetzt, ich habe es global gesehen, es bleibt natürlich jetzt der einzelnen Gemeinde, der Gemeindeführung überlassen, wie sie die Kosten abdecken. Also ob sie mehr den Privatmann belasten, ob sie mehr den Fremdenverkehr oder die Industrie belasten. Und da kann es natürlich Ungerechtigkeiten geben. Aber global gesehen muss eine Kostendeckung oder sollte eine Kostendeckung erreichen. Aber kein Gewinn.
Ich möchte eines hier einflechten in die Diskussion, bevor Herr Schwager und dann Sie zu sprechen haben. Es geht die Diskussion, wie Sie merken, immer vom Speziellen der Situation in Tirol zu sehr globalen Fragen des allgemeinen Problems des Wassers. Herr Kollege Schwager.
Ich hätte hier eine neue Frage angeschlossen, über der das Preis, nämlich die Frage der Qualität. Man hat ja hier da so Veröffentlichungen gehört, die sehr alarmierend waren, dass das Hochwasser immer schlechter werde. Haben dazu von Deutschland und Tirol hergestellt.
Herr Kollege Steinheck.
Ja, also ich lebe in München und habe mich relativ viel mit der Münchner Situation beschäftigt. In München ist eine der Städte, wo die Bevölkerung noch denkt, naja, wir haben genügend Wasser von den Alpen und bei uns ist die Lage nicht so schlimm wie im Ruhrgebiet oder in Hamburg, wo die Elbe so viel Schmutz herbeibringt. Und wir sind der Sache nachgegangen. Es war in der Vergangenheit so, dass München, also zum Beispiel zur Zeit der Olympiade, kurz vor einem echten Wassernotstand war. Das wurde dann immer mit dazu benutzt, um die neue Leitung, die 80 Kilometer lange Fernleitung von Garmisch nach München zu rechtfertigen. Unter München und im Umfeld von München ist eine große Schotterebene, ist ein sehr ausgiebiges ein Grundwasserreservoir, was also getrennt ist ein oberes Grundwasserstockwerk, was also dem Regenwasser direkt ausgesetzt ist und den ganzen Schadstoffen, die eindringen. Das hat dazu geführt, dass dieses obere Stockwerk bis 25, 30 Meter Tiefe für Trinkwasserzwecke nicht mehr freigegeben wird, weil es so versaut ist. Darunter ist eine Trennschicht, die angeblich undurchlässig ist. Es gibt aber verschiedene Nachweise, dass auch dadurch diese Trennschicht in die tiefen alten Grundwasservorräte Schmutz eingedrungen ist. Es gibt Beweise darüber, über halogen, organisch, also PCB, die CKW, chlorierten Kohlenwasserstoffe, PCB-Verbindungen sind sogar entdeckt worden in Tiefen von 150 Meter bis 200 Meter. Das geht zum Teil auf unsaubere Brunnen zurück, die also an den Trennstellen nicht gedichtet sind und so weiter. Es geht zum Teil auf Unfälle zurück. Es geht aber auch auf U-Bahn-Bau zurück, wo also in diese Trennschicht U-Bahn-Schächte hineingetrieben werden und dabei halt immer wieder was absickert. Es geht auf durch Klüfte und Risse in dieser Trennschicht zurück. Es werden also in letzter Zeit, also wir haben das auch im Stadtrat so immer wieder zum Thema gemacht, werden immer mehr Stoffe nachgewiesen im tiefen alten Grundwasser. Und das sind Wässer, die bis zu 20.000 Jahre alt sind, die da still und sehr kompakt lagern. Und da wird so viel hochgesogen, vorwiegend durch die großen Industriebetriebe, dass von oben praktisch Schmutzwasser nach unten gesogen wird. Das ist mit einer Tritiummethode nachgewiesen vom Bayerischen Landesamt für Wasserwirtschaft. Die haben sofort das hinterher wieder dementiert, nachdem wir das veröffentlicht haben. Also da ist einiges im Gange, was das Grundwasser angeht. Das ist bisher aber unsere letzte Reserve von sauberem Wasser.
Bevor ich direkt Frau Kollegin Dorenz bitten darf, etwas über Österreich oder Tirol zu sagen, möchte ich hier einflechten. Es war die Frage, wie Herr Stanek diese wunderbaren Bilder möglich gemacht hat. Ich glaube, mittlerweile fiel mir das ein. Er ist ja Schüler von Herrn Professor Eibel-Eibelstedt und wer die wunderbaren Bücher kennt und die Aufnahmen, ist es kein Wunder, dass der Schüler das noch besser kann, denn so soll es immer sein. Frau Kollegin Lorenz, bitte.
Ja, also die Frage war, wie die Grundwassersituation oder wie die allgemeine Wasserqualität in Tirol beschaffen ist. Ich weiß nicht, auf was
ich glaube, es ging auf die Qualität.
Die Frage ist ja, ob es so von sauren Regen geredet wird, ob das genauso wird.
Kann ich das noch nachziehen?
Oder? Ist das gestattet?
Naja, also zur Bundesrepublik, da ist im Harz, im Hunsrück, im Taunus gibt's, und im Fichtelgebirge gibt es inzwischen Spuren vom sauren Regen, die Grundwasser, also den pH-Wert des Grundwassers verändert haben. Ich glaube, noch in den oberen 30, 40 Metern bisher. Aber da fallen eben bei, also eine Verschiebung ins Saure, fallen Metalle wie Aluminium zum Beispiel sehr viel schneller aus. Und das bildet also in diesen Gebirgen bisher Probleme und die Tendenz nimmt zu.
Ja, also bei uns sind auch Untersuchungen gemacht worden über pH-Werte, sogar in Hochgebirgslagen, in Gletscherlagen, also an diversen Stellen. Kann aber nicht berichten, dass in Tirol irgendwo eine Säuerung der Quellwässer oder der Grundwässer stattgefunden hätte, nachdem wir ja großteils Kalkböden haben, wird eventuell etwas saure Regen dadurch sicher abgebunden, ohne dass Auswirkungen auf die Wässer entstehen. Also nur um dieses Thema anzuschneiden und die übrige, sagen wir, Beeinträchtigung durch Industrie oder Verkehr, oder anderweitige Möglichkeiten der Wasserverschlechterung sind also im überwiegenden Teil nicht gegeben. In Einzelfällen, nahe der Autobahn zum Beispiel, haben wir gewisse Auswirkungen. Und sonst ist man also großteils bestrebt, die Grundwässer, die jetzt zu nutzen, man immer mehr gezwungen sein wird durch Schutz- und Schongebiete vor solchen Beeinträchtigungen zu bewahren.
Ich möchte an dieser Stelle, bevor Sie da kommen, auch noch einflechten, wie schwierig es ist, diese Dinge wissenschaftlich abzusichern und Qualitäten festzustellen. Das bedarf sehr genauer Untersuchungen und ist daher auch vielfach, so meine ich, Anlass zu vielen unnötigen Diskussionen, weil es vielfach über Qualität und tatsächliche Wassergüte, da muss man sehr ein profundes Wissen haben, um darüber zu diskutieren. Bitte.
Ja, ich würde fragen, wie ist die Situation im Untertag speziell? Man hört ja, dass es in der Grundwasserspiegel sinken Andererseits gibt es aber Gewässer, Unmengen und noch diverse Kläranlagen. Bei unseren biologischen Kläranlagen haben wir meistens noch keine Nachwendung, also keine ganzen Nachwendung, was bei Überlebenswert und Sinnvoll werden, finde ich nicht erreicht.
Also
ja,
die Abwasserreinigung,
wenn man über die Belastung der Oberflächengewässer sprechen soll und da die Kläranlagen mit einbezieht, so muss man dazu sagen, dass wir derzeit froh wären, wenn wir überhaupt wenigstens eine primitive Reinigung der Abwässer überall hätten. Und es wird circa noch 10 Jahre dauern, bis wir so weit sind, dass wir dann eine weitere Reinigung dieser vorgereinigten Abwässer ins Auge fassen können. Wir haben sehr viel über den Rhein gehört, was sehr bedauerlich ist. Wir müssen aber von österreichischer Sicht sagen, dass wir eine ganze Anzahl von Flüssen haben, die gar nicht mehr umgebracht werden können, weil sie schon lange tot sind. Also wir haben in Österreich Verhältnisse, die einer Dauerkatastrophe gleichkommen, ob jetzt das die Ips ist oder die Mur oder die Salzach und der Hallein und so weiter. Sie brauchen sich da nur ein Bild machen, was da an Schäden vorhanden ist. Aber jetzt ganz kurz auf die Tendenz der Grundwasserbelastung. Es ist leider so, dass die Belastung in den letzten 30 Jahren in den Tiroler Tälern sehr, sehr groß war und dass das sicher auch Spuren hinterlassen hat. Ich darf Ihnen sagen, dass allein im Bezirk Schwarz, wo wir jetzt eine Untersuchung durchgeführt haben, etwa 130 Altlasten sind, allein in einem Bezirk. Das heißt, es sind 130 aufgelassene Mülldeponien, die eine Belastung, eine permanente Belastung des Grundwassers darstellen. Wir haben Gott sei Dank in Tirol die Möglichkeit, die Trinkwasserversorgung noch aufrechtzuerhalten, dass wir also auf gutes Wasser zurückgreifen können. Aber in den Tallagen hat sich in den letzten Jahren schon einiges verschlechtert.
Hier waren hinten zwei Fragen, die ich zuerst haben möchte.
Neben der chemischen Belastung wäre auch interessant zu erfahren, welche radioaktiven Belastungen unter Wasser noch ausgesetzt sind, beispielsweise das Trinkwasser von Kernkraftwerken wie in Tschernobyl beispielsweise, die langlebigen Isotope, die müssen ja wohl im Boden sein. Es ist anzunehmen, dass die mit dem Regenwasser ins Grundwasser ausgespült werden, die hier in unserem Trinkwasser dann wiederfinden. Also ich glaube, das ist gut vor, ob die Radioaktivität unseres Trinkwassers vielleicht bei dieser Reaktorkatastrophe.
Also es werden laufend Untersuchungen gemacht, die letzten etwa im August, und jetzt läuft wieder die neue Periode an von allen Gemeinden in Tirol, von verschiedenen Wasserspendern. Es sind also ganz anfangs diverse Jodwerte gefunden worden, insbesondere in Höhenlagen, zum Beispiel auf Gletschern waren da schon erhöhte Werte da, sodass in Einzelfällen sogar die Wasserversorgung anderweitig erfolgen musste. Bezüglich der Cäsiumbelastung sind wir also in der Lage sagen zu können, dass unter 0,01 Nanocurie derzeit liegt, und ob es also in Zukunft durch weiteres Vordringen in den Boden sich noch verändern wird, das kann man also nicht sagen. Es ist aber ein Programm da, das also weitere Untersuchungen vorsieht.
Ist das eine landesweite Mittelangabe oder gibt es maximale oder was?
Nein, das sind also Messwertgenauigkeiten, die für 1 Liter Wasserprobe erreichbar sind. Wir liegen also überall unter der Nachweisgrenze in diesem Bereich.
Sind wir noch bei der Wasserqualität?
Ja, ich wollte fragen, also eigentlich leider nicht so in Deutschland, aber eben die Wasserqualität beeinträchtigt wird.
Ja, ich habe versucht zu sagen, bei uns sind viel mehr Kalkböden als in Deutschland und dadurch erfolgt eine Neutralisation des sauren pH-Werts aus dem Regen.
Begrenzt, bis die Pufferkapazität erreicht ist.
Ich bin jetzt noch einmal
Frau Kollegin, bevor wir wieder hier zu Worte kommen, möchte ich auch noch vielleicht dazu sagen, bedenken Sie, in Deutschland gibt es 60 Millionen Menschen und in Österreich 7. Vergleichen Sie die Flächen einmal, das ist ein interessanter Vergleich.
Herr Kollege. Ich möchte vielleicht noch einmal zu Herrn Stanek zurückkommen. Er hat die Idee aufgegriffen, man müsste bei der Wassergewinnung, also die Grundwassergewinnung, müsste man den Betrieben, Industriebetrieben und solchen, die quasi ein Geschäft daraus machen, ein Ziel sein geben. Und jetzt ist eine weitere Frage, der Gedanke ist schon von vornherein zu verwerfen. Wer soll den Zins bekommen? Die öffentliche Hand, ein Fonds, der gewidmet ist zur Errichtung von Wasserversorgungen. Und ein ganz theoretisches Beispiel jetzt dazu. Was sagt ihr dazu, wenn man zum Beispiel das Wasserreservoir Bodensee hernimmt, also durch Altstadt in Sindingen für 10.000 Liter pro Sekunde Entnahme genutzt wird, wenn es die Staaten Österreich und Schweiz hergehen und sagen, Altstadt zahlt uns einen Wasserzins. Und die Frage noch weiter ausgefunden, was sagt ihr dazu, wenn Österreich hergeht und sagt, aufgrund dessen, dass ich auf dem Donau-Einzugsgebiet rund 10.000 Liter pro Sekunde Wasser überleite in das Rhein-Einzugsgebiet, möchte doch zusätzlich einen Zins
draufnehmen. Das ist ja Sie führen also das Problem in der richtigen Weise weiter. Beim Rhein gibt es ja schon, dass eine internationale Kommission die Rheinwasserqualität überwacht, weil nämlich also über 30 Wasserwerke aus verschiedenen Ländern an demselben Wasser zapfen und versuchen es zu trinken oder es bleiben lassen. Also das wird so sehr schnell eine internationale Frage. Die Grundwässer wandern ja auch über Landesgrenzen, die kümmern sich ja nicht um die komischen Grenzen. Ja, nun, also die Zinsfrage ist bisher, wie gesagt, in Ausarbeitung im Land Hessen. Es gibt bisher keine Gesetzesvorlagen, die überhaupt so eine Art Wassersteuer, das wäre ja eine Art Wassersteuer, die dann natürlich ans Land ginge, die das bisher ermöglichten kann. Es wird aber heftig daran gearbeitet, aus der Einsicht heraus, dass mit Kosten, also mit Preis in dem Fall oder mit Steuer, die Wasserentnahmemenge geregelt werden könnte. Also wo das nun hinginge, ich denke, es müsste auch zur öffentlichen Wasserversorgung ein Beitrag geliefert werden. Also im Fall München ist es ganz offensichtlich, die Stadt München kriegt ihr Wasser aus sehr langen Fernleitungen, während die Industriebetriebe das Wasser aus München bekommen. Da ist also eine ganz drastische Nutzungskonkurrenz. In Nordrhein-Westfalen gibt es Gegenden, wo am gleichen Grundwasserreservoir auf der einen Seite öffentliche Wasserwerke pumpen und auf der anderen Seite riesengroße Pumpen und Brunnen von Industriebetrieben stehen, die das Zehnfache pumpen, wodurch ja solche Absenktrichter entstehen und Grundwasserverschiebungen hin zu den Becken, womit die öffentlichen Wasserversorgungen Schwierigkeiten gekriegt haben. Die mussten tatsächlich zurückgreifen auf verschmutztes Oberflächenwasser und aufbereiten, das heißt, deren Kosten entstehen durch die Konkurrenz. Also insofern halte ich es für sinnvoll, in bestimmten Fällen auch diese Art von Steuern zur öffentlichen Wasserversorgung zu überführen. Aber so dahingesagt. Ich habe es nicht genau durchüberlegt.
Ja, Herr Zeitbeck, haben Sie irgendwas dazu noch? Also, ich würde mir also so ad hoc doch ein bisschen davor fürchten, dass man also wieder neue Steuer einführt, wo man also nicht genau weiß, also wo der hingeht.
Der Wasserschilling war ja in Österreich
im Gespräch. Ach so. Den gab es.
War im Gespräch. Hat unser Umweltminister hat das. Ja. Angeschnitten, das aber verworfen.
Also die Erde ist nun nach den Marktgesetzen voll verteilt, da gibt es also kaum noch öffentliche Ansprüche auf die Erde. Das ist also die Grundstückspreise werden spekuliert, da ist der Zug schon abgefahren. Das ist beim Wasser noch nicht ganz so schlimm.
Entschuldigung, ja, Herr Kollege.
Ja, jeder
Grunderwerbsteuer.
Aha, da haben wir schon, Frau Kollegin.
Also die Wasserwerke sind in der Regel, es gibt ein paar Ausnahmen, sind in der Regel nicht von einer einzigen Quelle abhängig, sondern haben sich also nachträglich noch Verbundnetze geschaffen, wo sie mit anderen Wasserwerken aus der Umgebung Leitungssysteme aufgebaut haben. Ich stamme aus Nordrhein-Westfalen gebürtig und ich erinnere mich daran, dass bei uns zu Hause, wo das Wasser aus dem Rhein geliefert wurde, über 50 Kilometer nach Wuppertal, also wenn ich zurückkam jetzt nach Wuppertal wieder in dem Kochtopf, wo meine Mutter das Wasser gekocht hat, zum Schluss ein galertiger Rückstand überblieb. Ich habe bis heute nicht rausgekriegt, was das ist. Aber seitdem graust mir vor diesem Wasser. Jetzt ist die Wasserversorgung in Wuppertal gesperrt worden und die kriegen also aus Talsperren aus dem Sauerland Wasser notversorgt.
Wir sind vom Wasserschilling etwas auf die Qualität wieder übergegangen in unserer Diskussion. Es waren immer die Punkte Qualität, Menge, wer kontrolliert was. Und eines, das mich beschäftigt hat während der ganzen Diskussion, ist es möglich, sich vorzustellen, dass eine Entkopplung entsteht zwischen der Wassererzeugung und der Kontrolle über das Wasser. Eine vernünftige. Das heißt also, als Biologe ist natürlich jegliche Privatinitiative sehr verständlich. Weil so sind wir zu dem geworden, was wir heutzutage sind. Und nun stehen wir plötzlich vor der Tatsache, dass wir mit der Privatinitiative allein nicht mehr auskommen, sondern dass wir das System brauchen und es zu berücksichtigen haben. Und ich weiß nicht, ob Herr Kollege Schwager hier Rat weiß in dieser Sache.
Ich meine, das ist aber im Film ja auch kurz angesprochen worden, wie immer dann die Kontrolle wirklich ausgeübt wird, aber dass auf der einen Seite Leute stehen, die es für den eigenen Betrieb es brauchen oder die es verteilen, und davon ist schon separat eine Behörde. Die Frau Lorenz lässt sich nicht ein Fläschchen bringen, um es zu untersuchen, sondern holt selber oder schickt jemanden, der die Wasserprobe nimmt, die sind entkoppelt.
Sie haben, glaube ich, die Mengenkontrolle angesprochen, nicht die Qualitätskontrolle.
Ja, ich meinte, glaube ich, beides auf einmal. Ja?
Ja, es wurde hier wieder die Frage in den Raum gestellt, ob man nicht den Wasserverbrauch durch irgendein Regulativ in den Griff bekommen kann. Die Bundesrepublik Deutschland hat ja das Abwasserabgabengesetz und jeder, der das Abwasser sozusagen emittiert, wird beobachtet, wird geprüft und es gibt sogenannte Schadstoffwerte und jeder Abwasseremittent zahlt für seine Schadstoffwerte, ich glaube derzeit in der Größenordnung von 100 Schilling, wird aber auf 200 Schilling hinaufgesetzt. Und wenn jetzt eine Kommune mit ihrer Kläranlage das Abwasser weitestgehend reinigt, so bekommt sie dafür eine Belohnung insofern, als dass sie sehr wenig Wasserabgaben bezahlt. Wenn ein anderer Emittent, der schmutzig emittiert, das über den Preis, den man bezahlen muss, sehr wohl zu beachten.
Herr Kollege, noch einen weiteren Aspekt ansprechen, der vielleicht noch zu wenig Kraft gefunden hat, nämlich eben, dass es zwar in Tirol noch genug Quellwasser gibt zur Versorgung, wie wir gehört haben, allerdings die Landschaftsbeeinträchtigung durch Trockenlegen kleinerer Bäcke, gerade im Fremdenverkehrsgebiet, dort meistens nicht berücksichtigt wird. Es gibt zwar, wie Frau Lorenz gesagt hat, Landschaftsschutzgebiete, wo eine Wasserentnahme verboten ist, dann glaube ich, dass sehr häufig das etwas Lachen, das man schützenswerte Delikte als solche ausweist.
Danke vielmals, Herr Kollege. Gibt es hier dazu etwas vom Podium? Herr Kollege.
Ja, ich glaube, dass das sehr unterschiedlich ist, wenn man zum Beispiel in Urgesteinsgebiet ist und wenn man das, die Situation dort anschaut, da sind also relativ viele Quellen, Quelldargebote, die also wenig ergiebig sind. In Summe gesehen fällt, glaube ich, die Wassermenge, die durch die Entnahme der Gemeinde abgeleitet oder aus dem Einzugsgebiet entfernt wird, fällt dann natürlich gar nicht wesentlich ins Gewicht. Also ich glaube nicht, dass dadurch also diese Trockenlegung erfolgt. Da würde ich glauben, dass also Wasserkraftnutzung oder andere Aspekte eine ganz andere Rolle spielen als beispielsweise die kommunale Wasserversorgung.
Sie meinen in Bezug auf die Biotope?
Nein, dass also zum Beispiel durch die Wasserversorgung oder die Wasserentnahmen und Nutzung von Quellen, dass also da Einzugsgebiete trockengelegt werden. Das würde ich also nicht so sehen.
Ja, ein kurzes Wort schon, also ich meine, wenn man jetzt Tirol als Ganze sieht und die Gewässer sozusagen, wie sie in der Karte eingetragen sind, würde ich dem zustimmen. Aber sehr wohl stimmen tut es, glaube ich, schon in den obersten, also die Gewässer erste, zweite Ordnung, die kleinen Bächlein, die gerade in der Alpenvereinskarte noch drin sind, wo vor allem die Winter, also bei uns gerade in Fremdenverkehrsgegenden, der Winterwasserbedarf hoch und die Wasserführung sehr niedrig ist. Und da ist es tatsächlich so, dass dann Bäche, die halt von Natur aus
Diskussion in dieser Form eröffnen. Der Film hat eine unglaubliche Breite des Problems Wasser aufgeschlossen und denjenigen unter Ihnen, die sich an die Physiologievorlesungen erinnern werden, wird bewusst sein, wie Wasser in unserem Körper ein unglaublich wesentliches Transportmittel darstellt, also nicht nur um uns in der Landschaft, sondern auch in ihrem Organismus ist also Wasser ein ganz besonderer Saft. Und Herr Kollege Staniek hat mir gerade erzählt, dass die Aufnahmen dieser wunderbaren Unterseelandschaften, die Sie gesehen haben, von denen ich Ihnen sagen kann, dass sie so aussehen, wie etwa vielleicht sehr seichte Meeresbecken vor etwa 500 oder 800 Millionen Jahren, jedenfalls hat es in mir die Vision deutlich gemacht, wurden in der Nähe von Garmisch gedreht durch Taucher, die bei 4 Grad Celsius den Mut hatten, hier hinunter zu steigen. Und mit dem Stichwort des Tauchers möchte ich die Diskussion eröffnen. Hat vom Publikum jemand unmittelbar eine Frage zu Garmisch oder zu den Wasserherren, die wir gesehen haben? Herr Kollege Klima.
Wasserherren, wie ist das Verhältnis sozusagen privatwirtschaftliche Wasserversorgung, kommunale Wasserversorgung, das ist das der Betrieb, weil bei uns ist ja überwiegend kommunal.
Ja, also der Fall Gelsenwasser ist schon etwas ungewöhnlich. Die Firma Gelsenwasser ist das größte Wasserversorgungsunternehmen der Bundesrepublik, wahrscheinlich auch Europas. Und den Fall gibt es sonst eigentlich ganz selten, dass nicht die kommunalen Träger die Wasserversorgung leisten, sondern dass da eine Aktiengesellschaft mit mehrheitlich privaten Anteilhabern Wasserversorgung betreibt. Und der Fall ist deswegen so wichtig, weil wir meinen, dass die Tendenz dahin geht. Also im ganzen Versorgungsbereich Gas, Strom in der Bundesrepublik ist die Tendenz dahin, also solche großen Unternehmen unabhängiger von der staatlichen Einflussnahme zu machen. Das ist die Politik der Bundesregierung seit Jahren. und die Verflechtung, also CDU und Gelsenwasser, ist sicher nicht zufällig. Es gibt sonst in der Bundesrepublik nur ein paar ganz kleine so Relikte von privaten Firmen, die zum Beispiel Brauereien, die gleichzeitig das ganze Dorf mit Trinkwasser beliefern. Aber der Fall Gelsenwasser ist nicht typisch. Vielleicht noch ein anderer Hinweis. Es wird ja in Deutschland sehr viel Wasser umgesetzt. Es regnet viel, aber auch der Regen wird immer gefährlicher. Wenn man die Verhältnisse sieht von dem Wasser, was von öffentlichen Wasserwerken gefördert wird, zur Eigenversorgung durch Betriebe, also wie die Brauereien, also große Industriebetriebe, die auch gar nicht unbedingt Lebensmittel herstellen, dann ist es 4,2 Milliarden Kubikmeter jährlich von öffentlichen Wasserwerken werden gefördert, also Oberflächenwasser, Grundwasser, über 10,5 Milliarden Kubikmeter von der Eigenversorgung, kostenlos wohlgemerkt. Also ein etwas drastisch absurdes Verhältnis.
Ist es vielleicht möglich, dass vom Podium jemand zu der Frage von Professor Klima aus österreichischer Sicht hier etwas sagen kann? Oder sollen wir weitergehen? Bitte, Herr Brügge.
Ja, in Österreich ist es so, dass die kommunale Wasserversorgung durchwegs in öffentlichen Händen liegt. Es ist ja ganz selten, dass also kleinere Private hier was mitzureden haben. Bei der industriellen Wasserversorgung dagegen ist es gerade umgekehrt. Und das Verhältnis, das Sie angesprochen haben, ist in Österreich ähnlich. Das heißt, die Industrie braucht sicher etwa dreimal so viel Wasser als die Kommune. Allerdings ist es ein Unterschied natürlich in der Wasserqualität. Die Industrie braucht relativ viel Wasser, das keine Trinkwasserqualität aufweisen muss. Aber sehr oft aufweist.
Herr Kollege, Sie hatten eine Frage.
Wie haben Sie diese Tinten von den Kanada bekommen?
Ja, das ist also. Also problematisch war es mit dem Chef von Gelsenwasser, dem Dr. Benno Weimann. Das war wirklich schwierig. Und wir sind am Anfang rausgeflogen, weil wir uns nicht an die entsprechend galanten Methoden oder Auftretensweisen dieser Herren gehalten haben. Und dann mussten wir ja so Haare abgeschnitten und Jackett und so. Das gehört sich einfach so. Und auf einmal ging's. Und dann wollte er allerdings, vorweg Fragen wissen. Irgendwie war ihm das möglich. Er wollte vorweg also eine Liste von Fragen und sich auf die Antworten früh genug vorbereiten können. In der Zeit war das Thema Gelsenwasser in Nordrhein-Westfalen schon ein Thema, vor allem von den Kommunen, die also die Kämpfe mit dem Wasserpreis hinter sich hatten und verloren hatten. Und ja, ich habe dann versucht, also aus Herrn Weimann das herauszukriegen, was meiner Meinung nach sein Kern, also seine Wirtschaftsführung ist, nämlich, dass er wirtschaftlich argumentiert, dass er im Kern seines ganzen Auftretens Wirtschaftler ist. Und das habe ich einfach nur versucht rauszuholen und das entspricht ihm auch. Natürlich haben wir dann mit Weglassungen gearbeitet. Also er hat sehr viel mehr über die gesunden Gewässer gesagt und es regnet ja immer und so. Das ist klar.
Haben die Herren den Film gesehen? Ja.
Die haben den Film gesehen, die haben zuerst also eine Videofassung gesehen und haben daraufhin also mit Rechtsanwälten gedroht, dass sie eine Schadenersatzklage mir schicken, wenn ich diesen Videofilm nicht blitzartig verschwinden lasse. Und das war also meine Taktik, dass ich diese Videofassung vorweggeschickt habe und Video, also kann man leichter stoppen, schwieriger stoppen als so ein Film. Und der Film ist ein Jahr später erst rausgekommen. Also das war so eine taktische Sache.
Mir scheint an diesem Punkt sehr wichtig zu sein, dass wir in der Diskussion die zwei Seiten der Wirtschaft und der Natur wohlweislich im Auge haben und Herrn Staniek danken, dass er es verstanden hat, hier ohne unglaubliche Agitationen etwas ans Tageslicht zu befördern, was für beide Teile doch im Grunde akzeptabel ist und was uns in das Problem hier einführt. Gibt's bitte?
Ich hätte eine Frage nach dem Vortrag des Öfteren über den Aspekt Kosten und so Kosten gehört. Das heißt, wenn ich Sie richtig interpretiere, haben Sie eine gewisse Vorwürfe, dass jemand aus dem Grundnahrungsmittel Wasserkapital draufkommt. Es ist uns ja jedem bekannt, dass also Versorgung sehr viel Geld deshalb lautet meine Frage an Sie, wie sind die Preise dieser Gänzenwasserversorgungs-AG im Vergleich zu den Preisen von Gemeindewasserversorgungen, Verbandswasserversorgungen? Liegt die wesentlich drüber oder bewegen Sie in diesem Rahmen? Der zweite Aspekt, den wir auch relativ im Gewicht stellen, ist der, solche Wasserversorgungen wird man immer wieder Industrien zur Verfügung stellen, wenn die so etwas brauchen, wenn etwas anbauen können. Die Einrichtung, die aus dem Wasserrecht zumindest bei uns da ist, ist die, dass man so etwas befristet, relativ kurz. Es war so, dass wir zwar hier Investitionen herausholen können, wenn aber öffentliche Interessen einmal auftreten, dass man sie dann praktisch nicht mehr verlängert, diese Befristung. Gibt es das in Deutschland nicht?
Sie werden verlängert. Das sind jetzt verschiedene Aspekte. Man muss also schon trennen zwischen der Versorgung, die Gelsenwasser betreibt, die praktisch, sie sagt, in öffentlichem Auftrag Wasserversorgung betreibt. Die erheben, also die verteilen das Wasser nicht kostenlos, wie die Industriebetriebe es gewinnen. Die Preise haben dort über längere Zeit so 1,60 Mark, 1,65 Mark erreicht. Wie gesagt, für ein sehr großes Gebiet von etwa die Hälfte Nordrhein-Westfalens als Monopolist, sodass also andere Unternehmen natürlich nicht konkurrieren konnten. Und die Städte haben versucht nachzurechnen, wie kommen die auf diese relativ hohen 1,65 Mark. Und in der Zeit, wo die Preise mehrmals angestiegen wurden, hat die Firma Gelsenwasser den ganzen Gassektor aufgebaut, der also innerhalb weniger Jahre auf 50 Städte ausgedehnt wurde. Das Geld für den Ausbau des Konzerns in der Gasversorgung stammte einmal von Subventionen der Städte und des Landes, zweitens aber auch vom Wasser. Und das lässt sich nachweisen, wenn man die Bilanzen studiert. Das heißt, es sind also relativ große Überschüsse nicht wieder in die Wasserinvestitionen geflossen, sondern in einen ganz neuen Wirtschaftsbereich. Freilich, Sie haben ja auch sehr viele Aspekte gleichzeitig erwähnt. Also kostenlos, muss man sagen, gibt es bei Gelsenwasser nichts. Kostenlos gibt es was für die Industriebetriebene, die Wasserrechte haben. Wir haben auch in Deutschland das Wasser, das ist jetzt der andere Teil. Wollen Sie darauf hinaus oder noch zur Gelsenwasser?
Vergleich zu anderen Wasserverband.
Ja, es gibt Gegenden, wo man in der Bundesrepublik 35 Pfennig bezahlt, in Illertissen, das ist nur das Billigste. Der Spitzenwert in der Bundesrepublik liegt bei 2 Mark. Die Städte dort oben haben behauptet, dass also mindestens 20% des Preises zu viel verlangt wird, aufgrund der dortigen Wasservorkommen. Das Entscheidende ist aber, dass die Einflussnahme bei solcher nicht öffentlichen Versorgung, sondern bei so einem privaten Konzern, wesentlich geringer ist als bei einem Kommunalbetrieb. Also die haben sich dann hinterher beklagt, die Städte, dass sie nicht genaue Einsicht kriegen in die letzten Bilanzen, weil der Konzern also sehr viele Verflechtungen mit Tochterfirmen hat und so, wo also dann Gewinne hin und her geschoben wurden. Und das Problem dabei liegt gar nicht mal bei den 1,60 Mark, sondern dass es kaum noch kontrollierbar ist. Aber jetzt waren andere Punkte, Wasserrechte und so, das ist was anderes.
Ist die erste Frage des Vergleichs von Kosten abgeschlossen worden?
Bitte. Haken Sie nach. Meine These ist nicht, dass Gelsenwasser die Spitzenpreise der Bundesrepublik bekommt und eintreibt, sondern meine These ist, dass die Preispolitik der Gelsenwasser von der öffentlichen Versorgung erpresst wird. Nee, das war ein falscher Satz. Dass die Preispolitik der Gelsenwasser nicht hinreichend überprüfbar ist, wie es bei einem Lebensmittel wie Wasser nötig wäre. Das ist meine These.
Gibt es hier von der österreichischen Warte punkto Preisen, was wir irgendwie, bitte Herr Kollege.
Also da sind viele Dinge erwähnt worden, die man nicht so ohne weiteres hinnehmen kann. Die Kosten sind von sehr vielen Dingen abhängig. Und wenn man sagt, also einer Industrie kostet das Wasser nichts, so ist das sicherlich nicht richtig. Denn die Industrie muss ja auch Brunnen bauen, die muss Leitungen bauen, die muss Wasser aufbereiten, die muss also auch eine Menge tun und dieses Wasser kostet eben dann was. Einen Vergleich kann man sehr, sehr schwer vornehmen, weil die Wassergewinnung, die Wasseraufbereitung, die Wasserleitung und die Verteilung ja sehr unterschiedlich sein kann. Wenn ich eine herrliche Quelle habe, die mir direkt in den Speicher reinrinnt und ich habe dort meine Ortschaft Wien, so kostet das relativ wenig. Noch dazu, wenn die Leitungen schon vor 100 Jahren abgezahlt worden sind. Wenn ich aber die Verhältnisse nicht habe, dann schaut es natürlich ganz anders aus. Aber eines möchte ich sicherlich betonen, eine Wasserversorgung, besonders eine kommunale Wasserversorgung, gehört nicht in die Privathand. Genauso wie eine Müllentsorgung oder eine Abwasserreinigung auch nicht in die Privathand gehört. Man kann wohl Private beauftragen, dass sie Teilaspekte erledigen, aber im Großen und Ganzen gehört das in die öffentliche Hand.
Das ist sicher eine Frage der Philosophie, würde mir scheinen. Das lässt sich also vielfach gerade in Tirol schwer beantworten. Ich glaube, wenn man, Herr Kollege?
Ich glaube, es lässt sich in der Praxis schon auch beantworten, in der Theorie. In Tirol ist es ja so, dass also die Gemeinnützigkeit eigentlich den Vorrang hat. Und der kommunale Sektor in erster Linie ist also der Lieferant des Wassers. Und der ist auch verpflichtet, also gemeinnützig das Wasser bereitzustellen. Der ist also nicht gewinnorientiert. Und auch wir versuchen also, wenn Fragen in diesem Zusammenhang auftreten, beispielsweise bei Ablösung von Quellen und so weiter, eben diesen Aspekt Gewinnorientierung herauszuhalten. Es ist sicherlich in der letzten Zeit eine Tendenz, dass das immer mehr in diese Richtung geht. Aber man versucht eben Wasser nicht als Handelsware sozusagen zu handeln, sondern eben Wasser bereitzustellen, um den Aufwand, den es kostet, es bereitzustellen. Das ist die Tendenz.
Gibt es dazu jetzt eine Frage im Auditorium in puncto der Kosten des Wassers und ob das kommunal gesteuert werden soll, um es objektiver zu halten oder der freien Marktwirtschaft unterworfen sein, so wie der Rhein?
Herr Kollege, vielleicht doch eines, wenn man von Kosten spricht. Wenn man Wasser verwendet, wird das Wasser fast immer negativ beeinflusst, also verunreinigt. Und sehr häufig ist es ja so, dass man die Abwasserreinigung, also jene Maßnahmen, die erforderlich sind, dass man das Wasser wieder in den Naturkreislauf zurückgeben kann, auf den Wasserpreis, das also gleich drauf wirft. Und dann schaut der Kohl die Kostensituation nicht anders aus.
Das ist natürlich ein wesentlicher Punkt, weil sich also diese ganze Kostenfrage und Kontrollfrage des Wassers ja auch in dem Film von Herrn Staniek ganz besonders herausprofiliert hat, wie auch der Titel ja sagt, nicht wer ist jetzt der Wasserherr, sind das wir alle oder ist es eine Gruppe, wie sind die Kosten bitte? Was ich sagen wollte ist, dass wenn wir in der Diskussion hier zu dem Punkt kommen, wo es also geht um die Kontrolle des Wassers. Das ist ja ein Punkt, der hier angeschnitten wurde. Auf der anderen Seite wurde hier angeschnitten, dass Wasser etwas kostet. Und das sind also schon zwei Ramifikationen, die wir hier angeschnitten haben.
Ich hätte gedacht, dass jemand, wenn Sie von Tirol ansprechen oder Österreich, die Tiere bekommen zum Beispiel, einmal
wieso soll man das ansprechen? Ich weiß es nicht. Weiß das jemand hier?
Glaubt? Ja, ich weiß es schon.
Bitte.
Sie glauben, weil die Biochemie-Kundl sehr viel Wasser benötigt für ihren Betrieb, der nicht nur ausschließlich für Trinkwasserzwecke, sondern auch für Kühlzwecke umgesetzt wird. Meinen Sie das oder spielen Sie etwas Spezielleres noch an?
Nein, ich weiß darüber relativ wenig, außer das, was man in Zeitungen gelesen hat.
Ich weiß nicht einmal das, bitte.
Impfverunreinigung. Meinen Sie die Impfverunreinigung?
Ich muss aber dazu sagen, dass die Biochemie auch die Gemeindekundel, also die Bewohner der Gemeinde, zeitweilig mit ihrem Brunnenwasser ihnen aushilft, wenn sie zu wenig eigenes Quellwasser haben.
Bitte? Das habe ich nicht verstanden.
Vielleicht soll ich, ja, doch, man nicht nur, in der Zeitung hat man gelesen, dass es also eine ölige Substanz den Inn hinuntergegangen ist und aus der Biochemie Kundl stamme und dass da etwas unklare scheinbar Auskünfte waren, ist es abbaubar, ist es nicht und was heißt man nun wirklich?
Das sind
Also das war nicht das, also was, das hat die Frau Dr. Lorenz jetzt gerade, also darauf Bezug genommen. Das andere war mit vor kurzem diese eine Unfall. Nur würde ich wieder sagen müssen, wenn Sie jetzt Näheres wissen wollen darüber, was war denn da wirklich los, ich kann es nicht sagen, also, und ich bin nicht ganz sicher, ob es im Landhaus so im Detail bekannt ist. Ich muss wirklich sagen, die, das Dahintersein bei solchen Dingen ist bei uns, vielleicht auch in Deutschland, nicht so ideal.
Darf ich vielleicht nur allgemein etwas sagen, was und ob das eher das trifft. Sicher ist es für eine Industrie, glaube ich, legitim, dass sie in irgendeiner Weise, wenn sie einen Bedarf hat, versucht, den Bedarf zu decken. Das hat aber, glaube ich, also auch der Private unter Umständen, kann nur ein Beispiel sein, Wärmepumpanlagen, die in der letzten Zeit sehr aktuell geworden sind, also nehmen auch überwiegend Grundwasser in Anspruch. Jeder Private will ja auch ein Recht bekommen, beispielsweise auf seiner Grundparzelle einen Brunnen schlagen zu können, Wasser entnehmen zu können und für sich einen gewissen Vorteil bei der Heizkostenrechnung zum Beispiel herauszubekommen. Wo also die Einschränkung gemacht werden sollte, wer was dann entnehmen darf oder wer was nicht entnehmen darf, das ist also eine sehr schwierige Frage.
Herr Kollege, darf ich mir Herrn Kollegen Klima vorher noch versuchen, vom Auditorium zu hören?
Auf diese Punkte hinzielen, ich glaube, es ist einfach und unvermeidbar, dass wir sehr viel mit dem Landtag umgehen müssen, mit was nutzt man für Wasser, in welcher Qualität, für welchen Zweck, was kann man an privaten Rechten noch gestatten. Und zweitens, wie kann man private Rechte auch die zusätzlichen Kosten belegt werden? Weil es ist sicher unzulässig in meinen Augen, dass man Naturschätze ausbeutet, ohne auch entsprechende Kosten begleiten zu müssen. Also es wird, glaube ich, in meinen Augen dazu kommen müssen, dass der Industrie vielleicht seine eigene Wasserversorgung aufbaut, aber dass er die Wasserentnahme nicht prinzipiell kostenlos hat. Weil dann fällt jedes Motiv zum Wassersparen weg. Und es gibt nichts Besseres als gute Kosten, um gutes Wirtschaften zu erzielen.
Dazu noch klar, was dazu passt.
Darf ich bitte, bitte, wenn Sie dazu passen, dann.
Na, eben gerade der Wasserpreis. Der trifft aber genauso wieder jeden Einzelnen, auch den Kleinen. Und das ist halt eben auch beim Kleinen ein sicher gemeindepolitischer Preis. Und interessanterweise, die Gemeinden in Tirol haben ja relativ günstige Wasserpreise, kann man sagen. Also die liegen vielleicht also in einer Gegend von 1 bis was sind 4, 5 Schilling pro Kubikmeter in der Regel. Das ist also sicher ein billiger Preis. Aber der hat also sicher auch diese Wirkung, dass die Leute auf das Wasser, auch der Einzelne, nicht aufpassen. Und ich meine, ich möchte mich selber da gar nicht ausnehmen. Auch ich passe nicht in dem Umfang vielleicht auf das Gutwasser auf, als es vielleicht eben bereits notwendig wäre. Und ich kann das voll unterstreichen, dass man also in Hinkunft sicher intensiver sich also mit dem Problem beschäftigen muss, nämlich der Nutzbarkeit dieses Gutes. Es ist also sicher so die Entwicklung gewesen bisher, dass also das Dargebot, genauso wie der Lebensraum, alles ist nicht so knapp gewesen. Jetzt wird es alles immer knapper und da treten diese Frauen auf und wird vielleicht also einen Regelmechanismus finden müssen. Aber wie gesagt, der billige Preis ist also auch beim einzelnen Abnehmer heute noch da und auch der einzelne Abnehmer ist also oder kann sich selber bei der Nase nehmen, weil er es genauso wenig schätzt beispielsweise als wie der Große. Ne?
Lass uns ruhig ein bisschen genauer machen. Also wir waren gerade sehr gut an den Industriebrunnen dran. Und es waren von da aus die Frage der Wasserrechte, die Frage der Kosten und die Frage der zukünftigen Änderung der Praxis. Ich denke, dass, also es lohnt sich da genauer drüber zu sprechen. Zu den Wasserrechten, also wir haben in der Bundesrepublik auch das Wasserhaushaltsgesetz, wo es die sogenannten alten Rechte gibt. Also Brunnen, die nur mit Entschädigung und großen Gerichtsverfahren überhaupt enteignet werden können. Alte Rechte, also fast gar nicht. Dann die Bewilligungen, die auch wiederum nur durch Entschädigungen entzogen werden können und die Erlaubnisse, die rückholbar sind. Damit ist ein juristisches Gerüst da, eine Möglichkeit, solche Brunnenrechte rückgängig zu machen. Die Erfahrung, die bisher in Deutschland besteht, ist, dass sie nicht rückgängig gemacht werden, auch wenn es eingeschränkte Erlaubnisse bis zum nächsten Jahr sind, wird die Genehmigung wieder erteilt. Wir haben also im Münchner Stadtrat da heftige Debatten hinter uns in der Richtung, und die Städte scheuen sich, den Industriebetrieben diese Ressourcen zu entziehen, in der Sorge natürlich, dass die Produktion dann woanders hin abwandert, wo sie das Wasser günstiger kriegt. Wenn ich sage, kostenlos war das Wasser, dann ist das eine pointierte Formulierung. Genau genommen muss man sehen, dass die Kosten für die Überwachung, für die Gesundheitsüberwachung und für die wasserwirtschaftliche Überwachung von der Firma zu tragen sind, dass der Brunnen von der Firma selber gebaut worden ist und unterhalten wird. Aber nicht, es gibt keinen Preis pro Kubikmeter Wasser, den die entnehmen. Ob die nun 10 Kubikmeter daraus entnehmen oder 150.000 Kubikmeter oder wie Firma Siemens 8 Millionen, das ist nicht preisabhängig. Deswegen ist auch der Vorschlag von da oben sehr zu begrüßen. Es gibt also eine Ausarbeitung in Hessen inzwischen zu der Erhebung eines Wasserpreises für industrielle Nutzer, damit natürlich die Konkurrenzlage andere Vorzeichen kriegt, ne? Zwischen also den privaten Haushalten, die das Wasser von der öffentlichen Wasserversorgung zu zahlen haben, das ganze Leitungsnetz und so weiter, und den Industriellen, die direkt aus dem Boden auf dem Firmengelände das Wasser pumpen. Also weit mal.
Ja, jetzt bin ich etwas überfragt, wie die Ordnung war. Es war eine Frage hier wieder aus dem Publikum. Hat sich das erübrigt?
Ja? Ich wollte nur danken, aber ich habe Ihre Antworten sehr ausreichend gefunden. Denn Sie kommen da immer sofort, wenn man das Thema Industrie anspricht, ja? Zum Beispiel Biochemie oder andere, Wasserverbrauch und was die verschmutzen die das Wasser und was zahlen die dafür, dann kommt sofort das Argument, ja, das muss sozusagen auch für keinen Mann zahlen. Aber das stimmt ja genauso wenig wie bei den Energiepreisen. Das ist eine ähnliche Situation. Die Haushalte zahlen 4 oder 5 Mal mehr wie die große Industrie. Und die Industrie behauptet, wir können nicht produzieren, wenn wir nicht den Strom und so viel billiger bekommen. Und mir scheint das eine ähnliche Situation. Und da gibt es ja dann nur sehr ausreichend Antworten gehabt.
Es gibt Großabnehmertarife, die sind wesentlich unter den Haushaltspreisen, unter den Haushaltstarifen.
Bitte, Herr Kollege Angele, es ist ein großes Problem angeschnitten worden und es wird sicher nur zum Teil angerissen werden.
Ja, es geht ziemlich drunter und drüber, möchte ich sagen, in der Diskussion. Die Schwierigkeit ist die, dass man einmal versuchen soll, ein bisschen Klarheit in die Problematik hineinzubekommen. Wir haben ja prinzipiell 2 sehr unterschiedliche Probleme. Wir haben ein Mengenproblem, es ist also die Quantität des Wassers ein wichtiger Faktor, und wir haben das Qualitätsproblem, das man auch nicht übersehen darf. Prinzipiell kann man eine Wasserwirtschaft betreiben, wenn man sehr sorgfältig vorgeht, ohne dass man die Natur enorm belastet. Denn es geht ja bei der Wasserwirtschaft um den Eingriff in einen Kreislauf, in eine Kreislaufführung. Und wenn jetzt zum Beispiel ein sorgfältiger Wasser entnimmt aus dem Boden, dieses Wasser nach dem Gebrauch wieder ordentlich reinigt, dann wird der Eingriff klein sein. Hängt von der Menge ab und von der Qualität, wie man also da umgeht. Wenn ich aber zu viel Wasser aus dem Boden herausnehme, das war auch ein sehr wichtiger Kritikpunkt, wenn ich zu viel Wasser aus dem Boden herausnehme, mehr als sich wieder nachbilden kann im Grundwasser, dann wird der Grundwasserspiegel sich absenken, und wenn die Absenkung zu groß ist, dann wird es enorme Schäden. Enorme Schäden in der Landwirtschaft, Schäden an Gebäuden, an allem. Das sind aber Auswüchse. Aber zu den Kosten noch einmal ganz kurz zurück. Der Wasserverbraucher in der Kommune kann in Österreich davon ausgehen, dass ihm das Wasser selbst, das man aus dem Boden herausnimmt, keinen Groschen kostet. Es ist ja gesagt worden, dass die Wasserversorgungsbetreiber nicht, in Österreich nicht auf Profit arbeiten. Das heißt, es werden ja nur die Kosten abgedeckt, die tatsächlich auflaufen. Das sind aber keine Kosten, die kubikmeterweise gebunden sind, sondern das sind einzig und allein Kosten, die sich tatsächlich durch die Entnahme, durch das Verteilen und durch die ganze Problematik ergeben. Dass die Industrie bisweilen einen günstigeren Tarif erzielen kann, hängt damit zusammen, dass sie sehr häufig weniger gute Qualität brauchen. Die können also unter Umständen das Wasser direkt aus ihrem Industriebetrieb rausnehmen, ohne dass dort wesentliche Auflagen sind. Aber das soll wieder nicht heißen, dass die Industrie gestützt wird, von mir aus zu positiv gesehen werden soll, sondern man muss die Problematik sehen, wie sie ist.
Gibt es dazu irgendwelche
Herkunft? Ja, wie gerade gesagt wurde, dass also der Preis von den Investitionen abhängt, aber nicht unmittelbar von der Menge, dann ist dort auch gerade gegen die Sparpolitik. Je mehr ich entnehme, desto billiger kommt es relativ.
Das ist auch die
vor, dass man eine gewisse Komponente schon ab an die Menge, bei einem gewissen Anteil des Preises an die Menge geben muss. Denn das ist auch der Fall. Es gibt für jeder eingestuft, dass er eine bestimmte Grundmenge hat, die wird also einen relativ günstigen Preis. Und wenn er Überwasser hat, dann soll er bis zu den 3 fahren. Das ist bei den meisten Gemeinden
sehr unterschiedlich, was man sagen.
Ja.
Also es war sicher jetzt nicht so genau dargestellt, aber es scheint also, ja.
Kurz dazu noch, also in der Zeit, also 1983, 84, als in der Bundesrepublik die Idee des Wassersparens mehr Verbreitung fand, ging tatsächlich der Verbrauch der privaten Haushalte, nicht der kleinen Unternehmen und der Großbetriebe, aber der privaten Haushalte zurück. Die Wasserwerksbesitzer, besonders die Firma Gelsenwasser, haben Alarm geschlagen und haben gesagt, wir können unseren Preis nicht mehr halten. Also mit der gleichen ökonomistischen Argumentation. Also die Idee des Schutzes des Grundwassers oder so war da überhaupt kein Thema, sondern die Frage waren unsere Investitionen, die Rohrleitung, das Personal und so weiter, haben bestimmte Investitionen gekostet und wenn ihr weniger Wasser abnehmt, dann müsst ihr mehr da letztlich dafür zahlen, weil die Gesamtsumme unserer laufenden Kosten gleich bleibt und so weiter. Benno Weimann wurde dann sehr politisch und hat also mit Pressekonferenzen und so gewarnt vor den Sparaposteln, die der Meinung sind, dass sie dann das Wasser billiger kriegen könnten und gesagt, wir lassen uns das schöne Ruhrgebiet nicht von den Sparaposteln vermiesen und solchen Quatsch. Also es ist ganz klar eine ökonomistische Logik darin, die dem Wassersparen und dem ökologischen Interesse entgegenläuft. Und es gibt natürlich Vorschläge, also den Wasserpreis jetzt nicht nur nach den Investitionen selber zu bemessen, sondern politisch.
Ja. Ich wollte, vielleicht passt jetzt gerade nicht mehr nach dieser Vorrede, aber ganz allgemein dazu sagen, warum die Leute also kostenlos Wasser entnehmen können. Das ist zumindest in Tirol der Grundgedanke, dass das Wasser ein Geschenk Gottes ist. Es entsteht ja Wasser zur Entnahme nur dort, wo es durch den Niederschlag in irgendeiner Form, vielleicht an der Stelle oder von weiter her in den Boden eindringt und dann gewonnen werden kann. Und es wurden also absichtlich kostenlose, bisher niedere Preise für dieses Geschenk, das in vielen Orten also äußerst kostbar ist, aber bei uns niedergehalten, damit nicht Spekulationen damit getrieben werden, damit nicht Leute dort Gründe aufkaufen, wo man also erforscht hat durch hydrogeologische Erkundungen, dass da ein Potenzial